Wir sind in Markus 6 heute Morgen. Letzte Woche bei Praiseland war eine Frau mit, die mitgeholfen hat. Der Mann hat während dieser Zeit eine Segelfreizeit gemacht. Und der ist mit dieser Freizeit in einen Sturm gekommen. Windstärke 12 war wohl sehr dramatisch, also die haben die gerade mit Mühe und Not gerettet. Und in unserem Leben, im Leben von uns allen, gibt es Stürme. Dann und wann. Das gehört einfach zum Leben dazu. Wer sagt, ich habe noch nie so einen Sturm, jetzt bildlich gesprochen natürlich, in seinem Leben erlebt. Ich habe eine Verheißung für dich, du wirst einen erleben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und heute werden wir eine Bootsfahrt machen mit den Jüngern, wo die in so einen Sturm hineingefahren sind. Oder zumindest in eine Situation, wo ihnen der Wind entgegengeschlagen hat. Und wir werden hoffentlich einige Lektionen lernen von den Jüngern. Im Vers 45 hier in Markus 6 lesen wir: Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Wir lesen hier in Vers 45, sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Das Wort sagt uns, dass die Jünger das nicht wirklich wollten. Jesus musste sie nötigen, in das Schiff zu steigen. Und er musste die Volksmengen fortschicken. Beide wollten nicht. Aus dem Kontext können wir verstehen, warum das so war. Erinnert euch, diese Volksmengen und die Jünger haben eine Riesensache erlebt, ein großes Wunder. Jesus hat gerade 5000 Männer gespeist, also wahrscheinlich eine Volksmenge von 20.000 Leuten. Und Jesus hat 3 Brote und 5 Fische oder umgekehrt, wie viel waren es? 5 Brote und 2 Fische, so. 5 Brote und 2 Fische genommen und hat damit an die 20.000 Leute gespeist, hat es vermehrt. Ein Riesenwunder. Eine Riesenparty. Und in Johannes 6, in der Parallelstelle, lesen wir, dass die Volksmenge Jesus an diesem Punkt zum König machen wollte. Und ihre Motive waren nicht geistlich, sondern die waren sehr egoistisch, sehr materialistisch. Die wollten einen König haben, der sie jeden Tag füttert mit Brot. Dass sie einfach rumliegen können und sich die Bäuche vollschlagen. Erinnert euch, die waren so voll, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Kein bisschen mehr. Aber das war nicht Gottes Wille. Das war nicht der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, dass die Leute sich die Bäuche vollschlagen können. Jesus hatte einen viel größeren Plan. Er hatte was viel Besseres, viel mehr, als die Leute nur zu füttern und dass den Leuten gut geht. Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu retten, um uns zu Kindern Gottes zu machen, zu Erben Gottes. Und Jesus wollte seine Jünger und ich denke auch die Volksmenge hier beschützen. Und deswegen hat er sie fortgeschickt. Das war jetzt nicht das, was sie erwartet haben oder erhofft haben. Und ich kann mir vorstellen, die Volksmengen waren enttäuscht. Und wenn die Volksmengen enttäuscht waren, dann wie viel mehr müssen die Jünger enttäuscht gewesen sein? Versetzt euch in ihre Situation hinein. Sie durften mit Jesus ein Wunder erleben. Sie durften Jesus helfen und mit ihm dienen. Durch ihre Hände wurde dieses Wunder verteilt. Entschuldigung. Sie durften Gottes Mitarbeiter sein. Und erinnert euch, es sind 12 Körbe übrig geblieben von diesen Broten. Für jeden Jünger eines. Meine, das war eine tolle Sache. Und dann haben die Leute begonnen zu schreien, Hosanna! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der König. Macht Jesus zum König. Hurra! Was haben die Jünger gedacht dabei? Ja! Natürlich, macht Jesus zum König. Das ist super. Er wird sein Reich aufrichten. Und ich kann mir vorstellen, Petrus und Johannes und Jakobus haben gestritten drum, wer der Vizepräsident sein wird in seinem Reich. Und Judas hat sich vielleicht gedacht, super, ich werde der Schatzminister sein, der Finanzminister im Reich Gottes. Und wir werden diese tollen Schlüsselpositionen haben in seinem Reich. Wir werden Macht haben. Und Jesus wird immer unsere materiellen Bedürfnisse erfüllen. Er wird Brot vermehren. Es wird das Schlaraffenland sein. König Jesus wird uns babysitten jeden Tag und uns füttern. Hurra, macht Jesus zum König. Es lebe der König Jesus. Und ich kann so ein bisschen die Enttäuschung spüren, die die Jünger hatten, als sie Jesus sagen hören, Jungs, geht in das Boot und fahrt rüber auf die andere Seite. Die wollten das nicht. Er musste sie nötigen. Es war wahrscheinlich nicht leicht für die Jünger, sich loszureißen. Jungs, steigt in das Boot, fahrt rüber auf die andere Seite. Aber Jesus, guck mal, wir haben 12 Körbe und die Volksmengen. Jungs, es ist Zeit, in das Boot zu steigen. Aber Jesus, steigt in das Boot. Er musste sie nötigen. Jesus schickt sie aus der Gefahrenzone hinaus. Jesus muss sie beschützen hier von ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen. Und er schickt sie in einen Sturm. In eine unangenehme, schwierige, anstrengende Situation. Aber Jesus wusste, dass die Jünger in einem Sturm besser aufgehoben waren als am sicheren Land mit einer falschen Vorstellung von dem, wer Jesus ist und was er tun will. Seht ihr, Jesus hat die Jünger nicht in den Sturm geschickt, weil er irgendwie sadistisch veranlagt war. Und sich gedacht hat, jetzt geben wir es den Jüngern mal so richtig. Nein, er schickt sie rein, weil sie es gebraucht haben. Sie haben eine neue Offenbarung von ihm gebraucht. Und wer er ist. Wir lesen in Vers 52, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Die hatten harte Herzen. Die waren unverständlich. Die hätten eigentlich erkennen sollen, wer Jesus ist. Und sie hätten niederfallen sollen und ihn anbeten sollen als Gott. Und sie hätten eine ganz neue Hingabe haben sollen an ihn und an seinen Willen. Aber die Jünger sind am Äußerlichen hängen geblieben, am Materialistischen hängen geblieben. Die haben Jesus als den Brotkönig gesehen. So wie die Barbarossa-Bäckerei da drüben, die goldene Krone hat. Barbarossa ist der Brotkönig vielleicht, aber nicht Jesus. Jesus ist viel mehr. Sie wollten ihn aus selbstsüchtigen, aus eigennützigen Motiven zum König machen. Nämlich, dass er sie bedienen kann. Und leider haben viele Christen so eine Einstellung. Sie sehen Gott als eine Art Selbstbedienungsladen. Ich komme nur zu Gott, wenn ich was will von ihm. Und wenn ich genug Glauben habe und meinen Glauben richtig einwerf, die richtigen Formeln benutze, dann muss Gott mir das geben, was ich will. Und ich verlange von Gott das und den Ferrari und das größere Haus und Gott muss es mir geben. Er ist mein Selbstbedienungsladen. Er ist mein Brotkönig. Das ist eigentlich Habsucht mit einem christlichen Mäntelchen. Die Jünger hatten die richtige Perspektive verloren, die brauchten Korrektur. Und deswegen war dieser Wind, der ihnen entgegenbläst, dieser Sturm, in den Jesus sie schickt, das war ein Ausdruck seiner Liebe. Das war ein Ausdruck seiner Fürsorge für sie. Weil Jesus wusste, dass sie Korrektur brauchten und dass es gefährlich für sie war, dort am Ufer mit den Volksmengen. Stürme sind Teil von unserem Leben. Das gehört zum Leben dazu. In der Bibel sehen wir zwei Gründe, warum Gott Stürme zulässt in unserem Leben. Erste Art von Stürmen sind Stürme der Korrektur. Das sehen wir illustriert im Leben vom Propheten Jona, zu dem Gott gesprochen hat, geh hier zur Stadt Ninive und sprich zu ihnen. Und das waren die Feinde Israels, er wollte nicht hingehen und ist in ein Schiff gestiegen und in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Das sind Stürme, Schwierigkeiten als Folge unserer eigenen Sünde, unserer Rebellion gegen Gott. Stürme der Korrektur. Gott verwendet diese Stürme, diese Situation in unserem Leben, diese Schwierigkeiten, um uns wieder zurückzubringen zu sich selbst. Auf den richtigen Weg, auf den Platz des Segens. Und es ist so, jede Sünde birgt einen Sturm in sich. Jede Sünde birgt negative Konsequenz in sich. Jesus hat für die, die ihm vertrauen, am Kreuz die ewigen Konsequenzen der Sünde beseitigt, aber die zeitlichen Konsequenzen sind noch da. Wenn ich unversöhnlich bin, dann werde ich bitter werden. Und ich werde vielleicht sogar Magengeschwüre kriegen. Wenn ich selbstsüchtig bin, dann wird es meine Beziehungen beeinträchtigen und es wird nicht besonders gut laufen. Das sind natürliche irdische Konsequenzen meiner Sünde. Und Gott gebraucht diese Konsequenzen unserer Sünde, um uns zur Einsicht zu bringen. Dass wir wieder auf den rechten Weg zurückkehren, dass wir umkehren. Auf den Weg des Heils. Ich sage das immer wieder, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Deswegen sagt uns Gott die Dinge, die er uns sagt. Das ist die eine Art der Stürme, das sind Stürme der Korrektur. Andere Art der Stürme sind Stürme, die uns formen, die uns wachsen lassen, in denen wir reifen. Sind vielleicht Stürme, an denen wir nicht selbst schuld sind. Schwierige Situationen, wo wir nichts dafür können. Wo der Chef vielleicht sagt, hey, bist gekündigt. Oder der Arzt sagt, es ist Krebs. Oder der Freund oder die Freundin oder dein Mann, deine Ehefrau sagt und tschüss. Das sind Stürme, wo wir vielleicht nicht unbedingt direkt was dafür können. Aber Gott gebraucht diese Schwierigkeiten, diesen Widerstand in unserem Leben, dass wir wachsen können. Das ist so, wie wenn wir trainieren. Wenn du einen Muskel trainierst, dann brauchst du Gewichte, dann brauchst du einen Widerstand. Und wenn du Gewichte hebst, hey, dann wird es wachsen. Wenn du nur faul im Bett liegst, werden deine Muskeln schlaff werden und du wirst krank werden und nicht besonders stark sein. So ist es auch geistlich. Wir müssen unsere geistlichen Muskeln trainieren. Und das tun wir meistens in schwierigen Zeiten, wenn wir Widerstand haben. Das gleiche Prinzip gilt da. Wenn du ein guter Fußballer werden willst, dann wirst du das nicht werden, wenn du vom Fernseher auf der Couch liegst den ganzen Tag und Chips frisst und Cola trinkst oder Bier trinkst. Da wirst du fett werden und lahm, nicht besonders schnell. Wenn du ein guter Fußballer werden willst, dann musst du zum Trainer gehen und sagen, ja Trainer, trainier mich. Ich bin bereit zu schwitzen, diese unangenehmen Dinge. Laufen, schwitzen, trainieren. Und so ist es auch in unserem geistigen Leben. Und Gott gebraucht diese schwierigen Umstände in unserem Leben und vielleicht auch schwierige Menschen, um uns geistig zu trainieren. Das ist nicht immer angenehm. Wie lehrst du jemanden Geduld? Indem du ihn warten lässt. Manchmal lässt Gott uns warten auf Dinge, die er uns versprochen hat. Wie lehrst du jemanden Geduld mit seinen Mitmenschen und Langmut? Indem Gott Menschen in dein Leben bringt, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, die anders sind als du. Andere Persönlichkeiten, mit denen du dich reibst. Und da lernst du, liebevoll umzugehen und geduldig zu sein mit ihnen. Wie lernst du Vergebung? Indem Gott dir vielleicht einen Ehepartner schenkt. Du wirst Situationen haben, Gelegenheiten zu vergeben. Immer wenn Menschen auf engen Raum zusammenleben, treiben wir uns. Und wir haben Gelegenheiten zu vergeben. Wie lernst du Abhängigkeit von Gott und Vertrauen auf Gott? Indem Gott dich vielleicht in Umstände stellst, die dein Vermögen, deine Fähigkeiten übersteigen. Und du sagst, Jesus, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann ist es vorbei mit mir. Jesus, wenn du nicht eingreifst, dann weiß ich nicht, was ich mache. Du bist alles, was ich habe. Und dann erfahren wir da seine Treue und seine Kraft und wie er mit uns ist. Und die Jünger haben hier Training gebraucht. Wir lesen hier im Vers 52, dass sie verhärtete Herzen hatten. Sie brauchten Korrektur, sie brauchten Reinigung, brauchten eine neue Offenbarung von Jesus. Und Jesus hat sie vorbereitet für ihren Dienst. Das waren diejenigen Jungs, die das Evangelium, die frohe Botschaft in die ganze Welt hinaustragen sollten. Denn Jesus ist hier am Trainieren. Und das macht Gott auch in unserem Leben. Gott will uns trainieren, er will uns formen. Im Römer 8 lesen wir, dass Gott uns seinem Sohn, dass Gott uns Jesus gleichförmig machen will. Das ist das Ziel des Trainings, dass wir Jesus ähnlich werden. Und wenn wir reife und liebevolle, brauchbare Menschen werden wollen, dann müssen wir sagen, ja Trainer, ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Ja, ich bin bereit, durch Stürme zu gehen. Dass wir nicht davonlaufen, wenn es schwierig wird in unserem Leben. Ich meine, wir können immer beten, sagen, Gott, ist es von dir, willst du Umstände ändern? Aber wir sollen nicht diese Einstellung haben, immer wenn es schwierig wird, davon zu laufen. Immer automatisch den leichteren Weg zu wählen. Das ist unsere natürliche Tendenz. Meine zumindest. Ich meine, keiner geht gerne durch schwere Zeiten. Aber manchmal ist es dran, einfach durchzuhalten und dran zu bleiben in schwierigen Situationen. Nicht davon zu laufen. Ah, es ist so schwierig auf meinem Job, ich kündige. Oder mein Ehepartner ist so schwierig, ich lasse mich scheiden. Nee, Gott hat größere Zwecke, größere Pläne in diesen Situationen und lauf nicht davon. Sondern die christliche Einstellung ist, die geistliche Einstellung ist, zu sagen, okay, Trainer, hier bin ich. Trainier mich. Gott, was willst du mich lehren in dieser Situation? Warum lässt du das zu? Und wenn wir mit dieser Einstellung in diese Situationen reingehen, in diese Umstände, dann wird die Frucht eine ganz andere sein in unserem Leben. Ich möchte, dass ihr das seht, dass Jesus hier die totale Kontrolle hat in dieser Situation. Jesus schickt sie in den Sturm hinein. Das ist vollkommen in Gottes Plan, was hier passiert. Er schickt sie gegen den Wind, gegen den Sturm. Er wusste das. Das war sein Plan, das war sein Wille. Manche Christen haben so diese Tendenz, alle Schwierigkeiten, die sind vom Teufel irgendwie und laufen wir davon, die treiben wir aus, keine Ahnung. Nee, seht hier, Jesus schickt sie gegen den Wind. Jesus hat uns nie ein sorgenfreies Leben versprochen. Also ein sorgenfreies Leben schon, aber kein einfaches Leben ohne Schwierigkeiten. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir immer reich sein werden und immer gesund sein werden und es immer leicht haben werden. Nee, das Leben ist nicht immer so. Das Leben hat Höhen und das Leben hat Tiefen, das ist ganz normal. Unterschied ist, dass wir Christen gemeinsam mit Jesus durchgehen dürfen, dass wir nicht alleine durch müssen. Und dass Jesus wirklich gute Frucht herausbringt aus diesen Zeiten und wirklich positive Dinge tun will in unserem Leben. Er hat uns versprochen, dass er mit uns ist in diesen Zeiten. Und er hat uns verheißen, dass er diese Schwierigkeiten in unserem Leben zum Guten verwenden wird für uns. Das sind Werkzeuge in seiner Hand. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Gott will auch die schwierigen Dinge in unserem Leben gebrauchen zum Guten in unserem Leben. Um uns reifer werden zu lassen, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das ist eine wunderbare Sache. Lass uns hier einige wichtige Lektionen lernen von den Jüngern. Erste, was wir lernen können, ist, dass sie in das Boot gestiegen sind. Johannes 6, Vers 17 heißt es, sie stiegen in das Boot. Wichtige Lektion, die Jünger waren gehorsam. Obwohl das nicht unbedingt ihr Wunsch war, wegzufahren von den Volksmengen und von dieser tollen Party dort. Aber sie waren gehorsam, obwohl sie es nicht verstanden haben. Sie haben getan, was Jesus gesagt hat. Und es ist guter Rat. Einfach das tun, was Gott uns sagt in seinem Wort. Er will unser Bestes. Gott weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir selbst. Und Gott liebt uns so sehr, dass er uns das sagt. Und wie gesagt, wenn wir nach dem leben, was Gott uns sagt, dann leben wir ein heiles Leben. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und so, wenn du ein gesegnetes, heiles Leben leben willst, ist es ein guter Tipp. Tu das, was Gott dir sagt. Wir bringen oft so viele Verletzungen und Probleme, selbst in unser Leben, durch unseren eigenen Ungehorsam und durch unseren eigenen Stolz. Und die Schiffsreise unseres Lebens könnte oft so viel glatter laufen und so viel besser laufen, so viel ruhiger, wenn wir einfach Jesus unser Schiff steuern ließen und nicht irgendwie versuchen, stolz zu glauben, dass wir es irgendwie besser wissen oder besser können als Gott. Lesen wir weiter im Vers 46. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Jesus schickt die Jünger auf den See, dem Wind entgegen. Jesus schickt die Volksmengen weg und dann steigt Jesus auf den Berg, um zu beten. Wieder Zeit alleine mit seinem Vater zu haben. Und wenn Jesus das braucht, wie viel mehr brauchen wir das? Diese stillen Zeiten in unserem Leben. Jeden Tag, wo wir Zeit mit ihm allein verbringen, in seinem Wort, im Gespräch mit ihm. Wir brauchen diese stillen Zeiten. Ich habe auch eine Vermutung, wofür Jesus gebetet hat. Ich habe die Vermutung, dass er für die Jünger gebetet hat auf dem See. In Vers 48 lesen wir, dass er sie sah, wie sie beim Rudern Not gelitten haben, denn der Wind war ihnen entgegen. Jesus sah sie und ich bin mir sicher, er hat für sie gebetet. Wir dürfen es wissen, dass Jesus uns sieht, dass er für uns betet. Seht ihr, die Jünger haben das nicht gewusst. Denen hat Jesus das erst später erzählt, was er gemacht hat, während sie dort in dem Wind waren. Aber wir dürfen es wissen. Seht ihr auch, dass dieser Sturm anders war als der Sturm, den wir im Kapitel 4 mit den Jüngern erlebt haben. Erinnert ihr euch, wo Jesus gepennt hat, hinten im Boot? Und sie haben ihn aufgeweckt voll Panik. Jesus, rette uns, wie kannst du pennen, während wir untergehen? Und Jesus hat gesagt, pst, schweige, und der Wind hat sich gelegt. Hat ihren Kleinglauben zurechtgewiesen. Nun, in dem ersten Sturm war Jesus mit ihnen, jetzt ist Jesus nicht mit ihnen. Und das ist immer so. Unsere Stürme, die Gott zulässt in unserem Leben, sind immer ein bisschen anders. Sonst würden wir nichts lernen. Sonst würden wir sagen, haha, die Lektion habe ich gelernt, es ist immer dasselbe, ich kann es aus eigener Kraft, ich weiß alles, ich verstehe alles. Da wäre keine Herausforderung da drin. Es wird immer ein bisschen anders sein, dass wir wachsen können. Vielleicht bist du ja heute Morgen gerade in Umständen, die du nicht verstehst, wo dir der Wind entgegenbläst in deinem Leben und du Situationen hast, die du nicht kapierst und wo du dich vielleicht fragst, Jesus, wo bist du? Hast du das Gefühl vielleicht, dass du allein bist, dass Jesus nicht da ist? Dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen aus diesem Text, dass Jesus genau weiß, wie es dir geht und dass er dich sieht, dass er kennt, was abgeht, dass er versteht, was abgeht in deinem Leben. Und noch viel mehr als das, Jesus betet für dich gerade jetzt. In Römer 8 lesen wir, dass Jesus zu Rechten des Vaters ist, um für uns einzutreten. Also vertraue ihm in deinem Sturm. Du bist nicht allein. Er ist mit dir. Und er hat eine Zukunft, er hat eine Hoffnung für dich. Das sind die Worte, die Gott in Jeremia 29 zum Volk gesprochen hat, das in der Verbannung war, wegen dem eigenen Mist, den sie gebaut haben, wegen ihren Götzendienst. Und Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört, die waren am tiefsten Punkt ihrer Geschichte. Und Gott spricht zu ihnen und sagt, ich habe einen guten Plan für euch. Ich habe Hoffnung, wenn ihr mich mit ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Wenn du nicht verstehst, was in deinem Leben abgeht, wenn du in so einem Tiefpunkt bist, weißt du, dass Jesus dich sieht, dass er versteht, dass er weiß, dass er Hoffnung hat und Zukunft hat für dich, dass er den guten Plan hat in dem Ganzen. Gott wird immer wieder solche Zeiten zulassen. Solche Zeiten, wo wir das Gefühl haben, Jesus, wo bist du? Hallo? Ich spüre dich nicht. Ist das überhaupt real, das mit Jesus? Ich habe das Gefühl, als wäre er überhaupt nicht da. Und Jesus lässt solche Zeiten immer wieder zu. Ich kenne das aus meinem Leben. Jesus trainiert uns. Er trainiert uns, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Nicht nach unseren Gefühlen zu leben, sondern nach dem, was wir in seinem Wort lesen. Wir dürfen das wissen, dass Gott da ist. Und dass er mit uns ist, dass er uns liebt. Auch wenn wir es nicht fühlen. Wahrscheinlich kennt ihr diese Geschichte von den Fußspuren. wo jemand mal einen Traum hatte, sein ganzes Leben, wie er einen Film vor seinen Augen gesehen hat, wie er dem Strand entlang gelaufen ist und dann verschiedene Situationen in seinem Leben gesehen hat. Und da waren immer zwei Fußspuren. Seine Fußspur und Gottes, Jesu Fußspur. Und er sieht da, wie Jesus mit ihm durchs Leben geht. Und dann sieht er aber manche Situationen, wo nur eine Fußspur da ist. Und wo er sich diese Situationen genauer ansieht, sieht er, dass es genau diese schwierigen Zeiten waren, diese Stürme in seinem Leben. Und er betet und er sagt zu Jesus, Jesus, ich find's toll, dass du mit mir durchs Leben gegangen bist, aber warum hast du mich gerade in diesen schweren Zeiten allein gelassen? Und Jesus spricht zu ihm und sagt, mein liebes Kind, ich habe dich nicht allein gelassen, in diesen Zeiten habe ich dich getragen. Jesus ist mit dir in deinen schweren Zeiten. Als es Abend geworden war, das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt um die vierte Nachtwache zu ihnen. Also die Jünger waren noch immer mitten auf dem See. Die sind abends in das Boot gestiegen und abends waren sie mitten in den See. Sind offensichtlich zuerst mal ziemlich schnell vorangekommen. Und es ist oft so, dass Stürme nicht plötzlich beginnen, sondern... Sonst würden wir, glaube ich, oft nicht gehen, wenn Jesus sagt, geh in die Richtung. Es fängt offensichtlich erstmal ziemlich ruhig an, läuft ziemlich gut und dann kommt dieser Wind, der ihnen entgegen ist. Und wir lesen hier, dass sie in der vierten Nachtwache noch immer mitten im See sind. Vierte Nachtwache war von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Die Juden hatten die Nacht in 4 Abschnitte eingeteilt, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens in 4 Nachtwachen. Also sie sind abends ins Boot gestiegen und jetzt in der vierten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens sind sie noch immer mitten am See. Das heißt, je nachdem haben sie zwischen 9 und 12 Stunden gerudert. Die Jungs waren fertig, können wir uns vorstellen. Wir lesen hier, Jesus sah sie beim Rudern notleiden. Oh, die haben sich abgemüht, die waren müde, die waren entmutigt und Jesus war nicht da. Sehen wir 2 weitere Lektionen, die wir lernen können von den Jüngern. Die eine ist, gib nicht auf. Es wäre viel einfacher gewesen für die Jungs, einfach umzukehren und mit dem Wind zurückzufahren an das Ufer, von dem sie losgefahren sind. Wäre viel einfacher gewesen. Einziges Problem wäre gewesen, sie wären gegen Gottes Willen gefahren. Und ich mag das an den Jüngern hier. Die waren treu gegenüber dem, was Gott gesagt hat. Und die haben durchgehalten. Obwohl es anstrengend war. Obwohl sie an ihre Grenzen gekommen sind. Obwohl sie es nicht verstanden haben. Aber sie wussten, Gott hat zu ihnen gesprochen, fahren ans andere Ufer und sie sind ihm treu geblieben. Und deswegen haben sie auch ein Wunder erlebt mit Jesus. Das ist eine Lektion, die wir lernen können. Leute, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Müssen wir die Jünger bewundern an diesem Punkt. Andere Lektion, die wir hier lernen können, ist, dass wir Gottes Willen nicht aus eigener Kraft nachfolgen können. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Und ich denke, das war ein Grund, warum Jesus die Jünger in diesen Sturm geschickt hat. Und warum sie hier 9 bis 12 Stunden rudern mussten gegen den Wind. Die Jünger haben auf diesem See gelebt, die sind dort groß geworden. Die Jünger waren starke Männer, das waren erfahrene Fischer. Ich bin mir sicher, als Jesus gesagt hat, fahrt an das andere Ufer des Sees, haben die Jünger gesagt, kein Problem, Herr, machen wir jeden Tag. Und Jesus wollte sie hier von ihrer Selbstgenügsamkeit befreien. Erst haben sie sich gedacht, kein Problem, backen wir locker. Aber dann, nachdem sie 9 bis 12 Stunden sich abgemüht haben und gerudert haben, die waren müde, die waren kraftlos, die waren erschöpft. Und manchmal muss Gott uns an diesen Punkt bringen, an das Ende von uns selbst. Dass wir lernen, dass wir Gottes Werk nicht aus eigener Kraft tun können, aus eigener Energie. Wir können kein guter Arbeiter im Job sein, kein guter Freund, kein guter Ehepartner, kein guter Diener in der Gemeinde. Aus eigener Kraft. Wir können unser christliches Leben nicht aus eigener Kraft leben. Aus unseren Ressourcen. Das ist frustrierend, wenn wir das tun. Brennen wir aus dabei. Und Jesus erwartet das auch nicht von uns. Er weiß, wir können nur Frucht bringen in Beziehung mit ihm. Und das ist ein wirklicher Schlüssel. Zwei Menschen können genau dasselbe tun. Denselben Dienst, denselben Job und der eine wird ausbrennen, der andere wird totalen Frieden und Kraft haben in der Situation. Der Unterschied ist, worauf sie vertrauen. Das bringt das unterschiedliche Resultat. Du kannst deinen Job aus eigener Kraft tun, auf Selbstvertrauen, hey, ich pack das, ich kann das machen, wenn ich mich nur anstrenge, Mann, dann packe ich das. Du kannst den Kindern unten dienen aus eigener Kraft, hey, ich habe ein Talent, Kinderstunden vorzubereiten, ich pack das. Und wenn du das so tust, dann wirst du irgendwann mal ausbrennen. Aber wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich und ich tue meinen Job für dich, weil ich dich lieb habe, weil du für mich gestorben bist. Und Jesus, ich diene den Kindern, weil ich dich lieb habe. Herr, hilf du mir, ich vertraue mich dir an. Dann wirst du Frieden erfahren, dann wirst du Freude erfahren in derselben Situation. Äußerlich mögen die Leute dasselbe tun, aber innerlich, das Resultat wird vollkommen unterschiedlich sein. Und wahrscheinlich auch äußerlich. Das eine wird gesegnet sein, das andere wird irgendwie ein Ringen aus eigener Kraft sein, wo am Ende alle frustriert sind. Macht so einen Unterschied in unserem Leben. Von was bist du angetrieben? Von dir selbst? Von menschlicher Motivation, menschlicher Kraft? Oder bist du getrieben vom Heiligen Geist? Auf was vertraust du in deinem Leben? Auf dich selbst oder auf Jesus? Getrennt von ihm können wir nichts tun. Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wie die Rebe aus sich selbst nichts tun kann, so könnt auch ihr nicht Frucht bringen aus euch selbst. Ohne Jesus sind wir wie ein Auto ohne Benzin. Das mag irgendwie dahin rollen, solange es die Umstände günstig sind, dass irgendwie bergab geht, aber wir werden nicht wirklich Power haben, wir werden nicht wirklich weit kommen. Aber im Philipperbrief 4, Kapitel 13 heißt es, alles kann ich durch ihn, der mich kräftigt. Jesus sagt, ihr könnt nichts ohne mich tun, aber alles kann ich durch ihn, der mich kräftigt. Das macht den Unterschied. Und Jesus wird sich den Jüngern jetzt hier offenbaren, in dieser Situation. Er hat die Jünger geführt, er hat sie hineingesandt in den Sturm, er hatte die Kontrolle die ganze Zeit, er betet für sie und jetzt wird er zu ihnen kommen. Vers 48. Und als er sie beim Ruder Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Seht ihr, Jesus hat uns so lieb, er kann menschliche Not nicht sehen, ohne was zu tun. Er kommt um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er vorausgehen, am anderen Ufer auf sie warten. Aber was ich faszinierend finde, guckt mal, wie kommt Jesus zu ihnen? Ist total abgefahren, oder? Jesus geht auf dem Wasser. Jesus geht auf den Wellen. Genau diese Dinge, die den Jüngern solche Probleme bereitet haben. Diese Wellen, diese Schwierigkeiten, diese schweren Umstände in unserem Leben sind Stufen, auf denen Jesus nahe zu uns kommt. Jesus verwendet diese Schwierigkeiten als ein Medium, um näher zu uns zu kommen oder vielleicht besser gesagt, um uns näher zu sich zu ziehen. Und wie oft haben wir das schon erlebt in unserem Leben? Stimmt es nicht? Dass gerade in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, dass wir gerade da nach ihm ausschreien, dass wir gerade da uns neu besinnen auf ihn und dass wir ihn da gerade klarer sehen und ihm näher sind, als wir ihm sonst sind. Jesus ist mit uns in den schwierigen Zeiten. Und das ist, was Jesus tun will. Er will uns nahe bei sich haben. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit ihm. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Die Jünger waren abergläubisch. Die fürchteten sich. Ich meine, wir hätten uns auch gefürchtet in dieser Situation. Wir haben das Kapitel noch nicht gelesen. Wir haben das gut, wir können das lesen. Die Jünger wussten das nicht. Und soweit ihre Erfahrung gereicht hat, gab es noch keinen Menschen, der übers Wasser gegangen ist. Aber sie hatten auch harte Herzen. Sie haben nicht völlig verstanden, wer Jesus ist. Ich meine, eigentlich hätten sie sich schnallen können, wenn sie hier an Menschen über Wasser gehen sollen, hätten sie denken können, eigentlich kann es nur Jesus sein. Wer sonst könnte das tun? Aber sie sind erschrocken und sie sagen, ein Geist! Das war nicht wahr. Das war eine Illusion. Das war Spekulation. Das war eine falsche Vorstellung. Und diese Dinge sind das Spielfeld des Teufels, auch in unserem Leben. Da oben. Falsche Vorstellungen, Illusionen. Spekulationen. Der Teufel liebt es, uns Angst und Lügen und Sorgen und Zweifel in den Kopf zu setzen. Deswegen heißt es in der Bibel im Kolosserbrief Kapitel 3, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und im Philipperbrief im Kapitel 4 sagt uns der Herr, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen sollen in unserem Denken. Nicht mit irgendwelchen Spekulationen, was sein könnte und was alles Schlimmes passieren könnte. Philipper 4, 6 und 7, da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, selbst wenn wir die Situation nicht kapieren, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Petrus in dieser Situation auf dem Wasser gegangen ist. Er hat gesagt, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Und er ist rausgestiegen aus dem Boot und ist auf dem Wasser auf Jesus zugegangen. Solange er die Augen auf Jesus gerichtet hatte, konnte er mit Jesus über diese Wellen des Lebens gehen. War über die Probleme erhaben. Konnte die Schwierigkeiten bewältigen. Aber dann, als er die Augen von Jesus weggerichtet hat, auf die Umstände, auf den Sturm und auf sich selbst, Sturm und die Wellen und oh Mann, eigentlich ist das unmöglich, was ich hier tue. Es ist nicht möglich, dass Menschen über Wasser gehen. Ah, da ist er untergegangen. Und ich finde es interessant, dass hier im Markus-Evangelium nicht erwähnt wird. Das Evangelium, das Markus von Petrus empfangen hat. Das ihm Petrus weitererzählt hat. Aber Matthäus, der erzählt uns das Erlebnis, das der Petrus hier hatte. Sein Versagen, wenn wir so sagen wollen. Petrus hat es lieber verschwiegen. Aber dasselbe ist wahr in unserem Leben. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir das große Bild anschauen und sehen, okay Gott, es geht zwar drunter und drüber in meinem Leben hier, aber ja, es stimmt, dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort sagt mir, du sitzt auf dem Thron, du betest jetzt gerade für mich, du hast alles unter Kontrolle, du hast mich so lieb, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dann kann ich ruhen in ihm. Und dann kann ich Frieden haben in diesen Stürmen. Dann kann ich über die Probleme erhaben sein und dann werden mich meine Schwierigkeiten sogar näher zu ihm tragen und wir werden Wunder erleben in diesen Situationen. Aber wenn ich von Jesus wegschaue und auf meine Umstände schaue und wenn wir auf uns selbst schauen und auf all das Schlechte, was passieren könnte und was alles vielleicht schiefgehen könnte, dann versinken wir in diesem See der Angst und der Sorgen und der Verzweiflung und der Unsicherheit und Selbstmitleid und Depressionen und was alles mit dem kommt. Worauf ist dein Denken ausgerichtet? Geistlicher Kampf passiert vor allem da oben. Worauf ist dein Denken ausgerichtet? Bist du jemand, der sich ständig Sorgen macht? Der ständig Angst hat vor dem, was passieren könnte? Wir wissen, 90% der Dinge treffen eh nicht ein. Aber wenn du so jemand bist, dann möchte das Gott, dass du dein Denken änderst und dass du ihn mit einbeziehst in dein Denken. Den liebevollen Gott. Gott möchte, dass du ihm vertraust. So wie David, er hat Gott einbezogen. Im Psalm 27, Vers 10, war in einer krassen Situation, wo Leute ihn verfolgt haben, wo alles den Bach runterging, und er sagt sogar, mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Stellt euch das mal vor. Aber der Herr nimmt mich auf, sagt er. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebenden. Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Das hat ihn durchgebracht. Wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen. Harre auf den Herrn. Ermutige sich selbst. Die Jünger haben das nicht getan. Jünger in dieser Situation haben das Schlimmste angenommen, anstatt das Beste von Gott zu erwarten. Wie wir das tun sollten. Und sie sahen ihn auf dem See einhergehen und sie meinten, es sei ein Gespenst und sie schrien auf. Wah! Kann man vorstellen, die Augen groß, die Haare. Ich denke immer an diesen Film Kevin allein zu Hause, wer hat das gesehen? Wo er immer der junge Kevin diesen Schock kriegt, so. Schreit. Ein Geist. Petrus, siehst du auch das da hinten? Ah. Thomas hat vielleicht gesagt, ah, das stimmt sicher nicht. Das bezweifle ich. Vielleicht ist das nur irgendeine Wetterleuchte. Nein, da geht jemand auf dem Wasser. Ah, ein Geist. Sie meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, huhu. Nee. Er spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Bist du in einem Sturm? Heute Morgen? Jesus sagt, sei guten Mutes. Ich bin es. Ich bin mit dir. Der allmächtige Gott, der das Weltall erschaffen hat. Der liebende Gott, der Jesus für dich ans Kreuz gesandt hat, dein Schöpfer, fürchte dich nicht. Ich bin's. Es macht den Unterschied, dass er da ist in unserem Leben. Und das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit. Jesus ist da. Und wir können uns trotzdem Sorgen machen und uns fürchten, uns grundlos das Leben schwer machen. Oder wir können diese Wahrheit im Glauben ergreifen und seinen Frieden erfahren, der das Verstehen übersteigt. Das ist unsere Entscheidung, worauf wir unser Denken ausrichten. Aber Jesus ist da und er ist der gute Hirte, von dem David spricht, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, dann fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Er ist da. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen. Jesus steigt in das Boot und dann verändert sich die ganze Situation. Er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Jesus macht den Unterschied. Haben einige Wunder erlebt hier. Erstens hat Jesus den Sturm gestillt, es war plötzlich völlige Ruhe. Völliger Frieden. Und egal wie stark der Sturm ist in deinem Leben, Jesus will Frieden bringen in dein Herz. Diesen Sturm stillen in deinem Herzen. Und das Zweite, was passiert ist, noch abgefahrener, Johannes Kapitel 6 lesen wir, sogleich, als Jesus in das Boot stieg, sogleich war das Boot an Land, wohin sie hingefahren waren. Und das war ein Wunder. Irgendwo, die waren mitten im See, Jesus stieg in das Boot und plötzlich war das Boot an der anderen Seite. Und ich glaube nicht, dass es so war, Jesus steigt ein und plötzlich, wow! Sondern es war eher so, dass sie plötzlich, keine Ahnung, von der Mitte des Sees ans andere Ufer gebeamt wurden, irgendwie so. Plötzlich waren die da. Haben ein Wunder erlebt mit Jesus. Jesus hat sie sicher an das Ziel gebracht, wohin er sie führen wollte. Jesus hat das für sie getan, was sie nicht tun konnten aus eigener Kraft. Und es ist immer so mit Jesus. In Vers 53 können wir weiterlesen, als sie hinübergefahren waren. Wenn Jesus sagt, fahr auf die andere Seite des Sees, dann wirst du auch dort ankommen. Egal, was dazwischen passiert. Lass dich nicht entmutigen. Das Dritte, was passiert ist hier, ist, dass die Jünger eine neue Offenbarung bekommen haben. In Matthäus 14 lesen wir das. Da heißt es, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Als sie in dem ersten Sturm waren, in Kapitel 4 haben sie gesagt, sie wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und das See ihm gehorchen? Was ist denn das für einer? Jetzt können sie klar sehen und sie sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Haben eine neue Offenbarung bekommen. Sie haben seine Kraft erlebt, seine Treue, seine Wunder erlebt. Sie haben erlebt, dass er da ist und haben gesagt, ja, Jesus, du bist Gottes Sohn. Du bist der Herr, der König über die Schöpfung, über alles, was existiert. Und das war so viel wichtiger für die Jünger zu erleben, dass Jesus der Herr über den Sturm ist, als dass er der Herr über die Brote ist. Das ist so viel wichtiger zu wissen, dass Jesus der Herr der Stürme ist. Und ihre Reaktion war, sie warfen sich nieder und sie beteten ihn an. Als Gott. Wir beten nur Gott an. War eine neue Offenbarung, die sie bekommen haben. Was für ein Segen aus diesem Sturm herausgekommen ist. Warum lässt Gott Stürme zu in unserem Leben? Der erste Grund ist, weil er uns trainieren will, dass wir geistlich wachsen, dass wir geistlich reife Menschen werden und starke Menschen. Und das stärkt er durch Erfahrungen, wenn wir durch stürmische Zeiten gehen in unserem Leben und erfahren, wie er treu ist und wie er mit uns ist und wie er uns trägt. Zweiter Grund ist, dass er uns reinigen will von falschen Motiven. Das war ganz sicher der Fall hier bei den Jüngern. Dritter Grund ist, er will uns etwas über sich selbst lehren. Er will uns neue Offenbarungen von sich selbst schenken in diesen Zeiten. Vierter Grund ist, er will uns was von uns selbst zeigen. Uns unser Herz offenbaren. Er kennt es, aber wir kennen es oft nicht. In diesen Zeiten sehen wir, worauf wir wirklich vertrauen. Worauf wir wirklich ausgerichtet sind. Wo wir wirklich stehen mit ihm. Wie reif wir geistlich wirklich sind. Fünfte ist, er will uns an das Ende von uns selbst bringen. Das sind die Zeiten, wo wir sehen, dass wir ihn brauchen. Wenn er unsere falschen Sicherheiten wegnimmt. Will unser Glauben stärken, dass wir lernen, ihm zu vertrauen und nicht länger uns selbst zu vertrauen. Sechste ist, er will uns lehren, gehorsam zu sein und durchzuhalten, wie diese Jünger, die durchgehalten haben. Das waren solche, die gesagt haben, ja, Trainer, trainier mich. Ich bin gewillt, durchzuhalten. Und es war es wert. Wir haben vier Wunder erlebt hier. Jesus ging auf dem Wasser zu ihnen. Petrus hatte sein persönliches Wunder. Er ist zumindest eine Zeit lang auf dem Wasser gelaufen. Jesus hat den Sturm gestillt und sie waren plötzlich auf der anderen Seite des Sees. Und der siebte Grund, den ich hier in der Geschichte sehe, ist, dass Jesus uns näher zu sich ziehen will in diesen Zeiten. Manchmal, wenn es uns gut geht, wenn alles glatt läuft, vergessen wir ein bisschen auf ihn. Und dann lässt er manchmal Stürme zu, dass wir wieder näher zu ihm kommen. Denn das ist, was wir wirklich brauchen in unserem Leben, seine Nähe. Und der achte Grund ist, dass wir ihn besser kennenlernen. In diesen stürmischen Zeiten erleben wir seinen Charakter, seine Treue, seine Liebe zu uns, seine Stärke. Also fürchtet euch nicht vor Stürmen in eurem Leben. Mit Jesus sind Stürme ein Abenteuer, sind etwas Positives, nichts Negatives. Und wenn wir am Schluss, am Ende zurückschauen, können wir sehen, dass wir gesegnet und dass wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir das hier in dieser Geschichte wieder so stark sehen können. Und ich danke dir, dass es nicht nur wahr ist im Leben der Jünger, sondern auch wahr ist in unseren Stürmen. Stärk die, die gerade durch so stürmische Zeiten gehen in ihrem Leben, und halt uns alle ausgerichtet auf dich. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.